Gestern habe ich auf zwei Hochzeiten getanzt. Ist ja so ein Sprichwort, ne? Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Stimmt gar nicht, das Sprichwort. Ich war gestern auf zwei Hochzeiten. Vormittags auf einer Leinenhochzeit, 35 Jahre. Und ab Mittag dann bei einer grünen Hochzeit, sagt man, glaube ich, die erste Hochzeit. Also standesamtlich waren sie schon verheiratet, aber mussten 4 Jahre warten, weil Corona durch alle Termine, die sie vorher gemacht hatten, einen Strich gemacht hatte. Und jetzt war gestern dann die zweite Hochzeit. Und wir mussten zur zweiten Hochzeit gehen, um nämlich zu erfahren, was eine Leinenhochzeit ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Leinenhochzeit ist. Deswegen verrate ich es euch. 35 Jahre. Leinenhochzeit, also wir kennen Rubin und Gold und Silber und Diamanten und Eisern und Gnaden und was weiß ich, was es noch so alles an Hochzeiten gibt. Petersilie, 12,5. Genau, aber Leinenhochzeit kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. Und habe auch gedacht, ja, nehme ich einfach mal so hin, wenn ich eingeladen werde zu predigen, predige ich zur Leinenhochzeit. Auf der zweiten Hochzeit hat man uns gesagt, als wir schon wieder auf dem Weg nach Hause waren, wisst ihr, woher das kommt, Leinenhochzeit? Das kommt daher, dass die Aussteuer nach 35 Jahren verbraucht war. Das Leinen war mürbe geworden. Und so feierte man die Leinenhochzeit, um nochmal so ein bisschen Aussteuer mehr zusammenbekommen. Porzellan und Silber und so, was man so hatte, das, wenn es nicht gerade irgendwie anders kaputt gegangen ist, das blieb ja beständiger, aber die Handtücher, die Nachtgewänder und was man so alles aus Leinen hatte, die Tischtücher, na, die haben vielleicht am wenigsten gelitten, genau, die waren dann aufgebraucht. Daher kommt der Begriff Leinen. Also waren wir zur Leinenhochzeit und das Zentrum der Leinenhochzeit war neben der Predigt die Treueerneuerung, ein wiederholtes Trauversprechen. Und ein Dank natürlich für die vergangenen 35 Jahre und ein Ausblick auf das, was noch kommen mag. Und dass man sich gegenseitig noch einmal die Treue erneuert hat oder wieder versprochen hat. Um Erneuerung soll es heute auch gehen. Alle Jahre wieder oder sag mal alle 2 Jahre wieder muss das Auto zur Inspektion. Die Alten, damit sie nicht schlapp machen, die Neuen, damit sie die Garantie nicht verlieren. Also ich glaube, das Neue muss erst nach 3 Jahren das erste Mal, aber danach dann auch regelmäßig. So nach 20.000, 25.000 Kilometern ist es auch immer wieder nötig. Ihr wisst ja, was bei so einer Inspektion gemacht wird. Manches wird einfach nur geprüft, ob es noch funktioniert. Manches wird schlicht und ergreifend ausgetauscht, wird erneuert. Motorenöl, Ölfilter und diverse andere Filter. Als wir noch unseren schnuckligen alten Citroën hatten, da sind wir nicht in so eine renommierte Werkstatt gefahren, wie wir das heute tun, nachdem wir ein Automobil aus der Gegend hier erstanden haben. Da sind wir zu so einem Wald- und Wiesenmechaniker gefahren und der hat mir dann immer gezeigt, was er alles ausgetauscht hat. Also wie die Filter aussahen und so. Und dann gab er mir mal einen und ich dachte, das war der Rußpartikelfilter. Aber nein, das war der Innenluftfilter des Fahrzeuges. Und ich habe gedacht, okay, dass da überhaupt noch was durchgekommen ist, dass das irgendwie noch für reine Luft gesorgt hat im Innenraum. Und ich habe gedacht, okay, wenn der Filter jetzt so aussah, ich rauche ja nicht. Wie sehen meine Lungen jetzt aus? Eines wurde mir auf jeden Fall klar, so ein Filter muss von Zeit zu Zeit erneuert werden, sonst wird es ungesund. Das muss einfach so sein. Erneuerung, mein Stichwort für diese Predigt, darum soll es heute gehen. Wir sind Menschen, die von Erneuerung umgeben sind. Auch in der Natur ist es so, dass da sich immer wieder was erneuert. Was passiert mit einem Stück Land, das der Landwirt nicht pflegt und erneuert? Im nächsten Jahr sieht man noch so einige Früchte, die von den Samen gekommen sind, derer, die vielleicht dann runtergefallen waren vor der Ernte. Aber wenn da nichts gemacht wurde, nach wenigen Jahren ist das völlig verwahrlost. Da wachsen Sachen, die da nicht hingehören. Da hat der Wind Krautsamen hingeweht, die irgendwie, ja, ein schönes Bild machen, aber da ist dann nichts mehr, was man wirklich ernten kann. Sogar manchmal kleine Bäume sind da, die man dort überhaupt nicht haben will. Also das passiert, wenn man etwas brach liegen lässt, wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man es einfach vergehen lässt. Ständig muss so ein Stück Feld gepflegt werden, von Pflanzen befreit, die da nicht hingehören, und neuer, guter Same ausgestreut werden. Oder wie ist es bei einer Schlange? Die häuten sich. Da wächst von Zeit zu Zeit eine neue Haut unter der alten. Und dann suchen sie sich irgendwie Steine, wo sie so gerade durchpassen, also so wirklich gerade, und dann streift diese alte Haut ab. Ich habe schon mal so eine gefunden, so eine alte Schlangenhaut. Und dann ist die neue schon da und sie kann weiter schlängeln. Unsere Körperzellen erneuern sich ebenso. Ein durchschnittlicher Mensch hat auf seinem Kopf etwa 100.000 Haare. Okay, nicht mehr alle von uns. Aber es gibt so einen Durchschnitt. Ja? So Rothaarige haben eher ein bisschen weniger. Brünette eher mehr. Aber so 100.000 ist ungefähr so der Schnitt. Das ergibt, und die fallen dann auch immer wieder aus. Ne? Ich meine, wenn ihr euch mit der Bürste kämmt oder mit dem Kamm oder so, seht ihr das ab und zu. Also so das Durchschnittliche ist, dass der Mensch 50 bis 100 Haare am Tag verliert. Das ergibt einen Durchschnitt von 27.500 im Jahr. Das heißt, unsere Haarpracht erneuert sich so alle 3-4 Jahre komplett neu. An Stellen, wo die Haare ausgefallen sind, wachsen bei den meisten Menschen sofort neue nach. Bei manchen Menschen funktioniert das nicht mehr so. Da wächst dann etwas anderes anstelle der Haare, nämlich die Glatze. Angesichts dieser Erneuerungswelle, die uns umgibt, scheint es völlig offensichtlich zu sein, dass nicht nur das Äußerliche erneuert werden muss, sondern auch das Innere, die inneren Werte und auch unser Glaube Erneuerung erfahren muss. Geistliches Leben bedarf immer wieder der Erneuerung, sonst verwildert er wie ein Stück Feld, das nicht bebaut wird. Da wächst Leben, Unkraut in unserem Leben, das uns nichts nützt. Und da wächst auch unsere geistliche Glatze. Sie wird kahl, sie wird öde, sie wird leer, sie wird nichtssagend. Das sage ich jetzt nur zu der geistlichen Glatze. Es gibt nämlich Glatzen, die drücken was aus. Die sind attraktiv. Die sind schön. Und das möchte ich mal allen so sagen, die davon schneller betroffen sind als andere oder die sich vielleicht sogar eine Glatze selber rasieren. Es gibt wirklich attraktive Glatzen. Aber wir möchten nicht, dass unser geistiges Leben kahl, öde und leer wird. Wo unser Leben mit Jesus, unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott nicht immer wieder erfrischt wird, erneuert wird, kann unser Christsein schnell formell, traditionell oder sogar gesetzlich werden. Ihr wisst vielleicht, wie abgestandenes Wasser schmeckt im Gegensatz zu frischem Quellwasser. Diese Woche, ich weiß nicht, wer die Bibellese aus den Herrnhuter Losungen immer wieder verfolgt und mitliest, da ist Jeremia gerade dran und da stand in Jeremia 2, Vers 13 am Anfang der Woche, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Erneuerung ist nicht eine Angelegenheit der besonders Frommen. Auch nicht eine geistliche Elitedisziplin und auch keine Hauruck-Aktion. Erneuerung unseres Glaubens haben wir alle nötig und wir haben es alle immer wieder nötig. Und von Zeit zu Zeit sehnen wir uns sogar danach. Vielleicht hast du ja auch den Wunsch, dass dein geistiges Leben Erfrischung erfährt, Erneuerung erfährt. Und wir wollen heute Hiskia betrachten, einen König von Juda, von dem wir etwas aus dem zweiten Buch der Chronik erfahren. Hiskia war gerade mal 25 Jahre alt, wurde so um das Jahr 725 König von Juda. Und von ihm lesen wir in diesem zweiten Chronikbuch 29 Und ich möchte einige Abschnitte daraus lesen. Ihr könnt es mitlesen, wenn ihr möchtet, oder könnt auch eure eigene Bibel aufschlagen. 2. Chronik 29, ich starte mit von 1 bis 7. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sicharas. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Also sein Vorgänger. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft. Im ersten Jahr, also sofort, und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter wurden untreu und haben getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfiel, und haben ihn verlassen und haben ihre Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Ab Vers 10 geht's weiter. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. In 16 geht's weiter. Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn, und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Mit der Weihe aber fingen sie am ersten Tag des ersten Monats an, und am achten Tage des Monats gingen sie in die Vorhalle des Herrn und weihten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tage des ersten Monats vollendeten sie das Werk. Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen: Wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte und alle Geräte, die der König Ahas, als er König war, sein Vater, hatte wegwerfen lassen, als er untreu wurde, die haben wir wieder aufgestellt und geweiht. Siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. Da machte sich König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinaus zum Haus des Herrn. Und sie brachten herzu 7 junge Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er sprach zu den Priestern, den Söhnen Aaron, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. 27. Und Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu die mancherlei Saitenspiele Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten ertönten. Und all das währte so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Bisschen mehr als 4 Lieder. Und der König Hiskia samt den Oberen gebot den Leviten, den Herrn zu loben mit den Liedern Davids und des Sehers Asaf. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Und der Schluss ab Vers 35. So wurde der Dienst am Hause des Herrn geordnet. Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volke bereitet hatte. Denn es war unversehens gekommen. Hiskia war der geistliche Reformator Israels. Er war der geistliche Erneuerer Israels, wie es in Israel keinen vor und nach ihm gegeben hat. Unter ihm kam es zu einer grundlegenden Erneuerung des geistlichen Lebens im Lande. Und wir wollen uns fragen, wie Hiskia diese geistliche Erneuerung des Volkes in Israel ganz praktisch durchgeführt hat. Mein erster Gedanke heißt, Erneuerung heißt, der Tempel wird ausgemistet. Ausgemistet. Vielleicht denken einige, ist das Wort nicht ein bisschen fehl am Platz? Man kann einen Stall ausmisten oder einen Keller oder ja, irgendwie so Räumlichkeiten, wo man gerne irgendwelche Sachen abstellt. So hier hinter zum Beispiel könnte man, ich glaube, jetzt war ja gerade Taufe, jetzt steht da nicht so viel, aber ab und zu oder dahinter steht auch ab und zu ganz schön viel. Also so Räume, die man nicht sieht. Und wenn die Tore verschlossen waren im Tempel, dann hat man da auch nicht reingeguckt. Und so hat sich da so mancher Unrat angesammelt. Diese Formulierung ist nicht falsch, sondern absolut zutreffend. Ahas, Hiskias Vater, hatte den Tempel Salomos als Anbetungsstätte sozusagen zerstört. Er hat ihn geplündert, um damit seine Kriegsschulden zu bezahlen. Dann hatte er sie mit Götzenbildern vollgestellt, in jeder Ecke irgendein anderer Götze, verwahrlosen ließ er den Tempel. Kein Levit nahm mehr einen Besen in die Hand und säuberte den Tempel. Spinnweben hingen zwischen den Säulen, Rattenungeziefer fanden eine neue Heimat. Und schließlich nagelte Ahas einige Bretter vor die Eingangstür und machte ein Schild dran. Betreten strengstens verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Es war für die gläubigen Israeliten zum Heulen. Und dann kam Hiskia. Im ersten Monat seiner Amtszeit ließ er die Türen wieder öffnen, verpflichtete die Priester dazu, den ganzen Unrat aus dem Tempel hinaus zu befördern. Vielleicht 50, 60 Männer waren eine Woche lang nur damit beschäftigt, das Gerümpel aus dem Tempel hinauszubringen, auf die Müllkippe am Bach Kidron, wo die Leviten das denn weitergeschafft haben. Eine Woche lang wurde dann geputzt. Paulus schreibt im 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Erneuerung in unserem Leben fängt damit an, dass wir unsere Herzenstüren neu öffnen für Gott. Die Erneuerung fing damals damit an, dass der Tempel wieder geöffnet und entrümpelt wurde. Erneuerung unseres Lebens beginnt damit, dass wir unser Leben den Tempel des Heiligen Geistes säubern sollen. Der Heilige Geist wird sich in einem Christenleben in die hintersten Winkel verkriechen, wenn unser Leben mit Schutt und Asche, Götzenbildern und Unbrauchbarem vollgestopft ist. Entrümpeln. Was kann denn da entrümpelt werden? Das heißt doch, dass wir die Sünde aus unserem Leben hinaustragen oder besser gesagt, sie von Jesus hinaustragen lassen. König, Priester und Prophet und Levit, er trägt sie hinaus, wenn wir sie ihm geben. Manchmal stellen wir die Sünden, die Gott nicht gefallen, in unserem Leben einfach ab und sie stehen da schon lange und sie stehen da rum und man gewöhnt sich an gewisse Dinge und man arrangiert sich irgendwie mit gewissen Dingen. Da ist zum Beispiel die Sünde des Geizes. Man weiß, dass man einen Hang zum Geiz hat. Aber irgendwie hat man sich daran gewöhnt und dann sagt man, ja, gehört halt zu meinem Leben. Das bin halt ich. Das gehört halt dazu. So ist es nun mal. Oder da sind irgendwelche esoterischen Tricks und Lebenshilfe, die mir ein Geschäftskollege mal irgendwie weitergegeben hat. Gebet hat ja auch nicht immer geholfen. Vielleicht hilft ja da auch mal was anderes weiter. Auf den ersten Blick wirken sie harmlos. Und doch hoffe ich auf einmal, dass sie mir doch irgendwie helfen können. Und du könntest dieses Da ist noch fortsetzen mit Dingen, von denen du weißt, die sind da in einem Winkel versteckelt. Es ist eine schöne Decke drüber, man nimmt sie gar nicht mehr so wahr. Aber da ist Raum zugestellt. Raum, den Gott gerne einnehmen möchte. Aber es ist nicht nur die Sünde, die da als Müll und Unrat in unserem Leben herumsteht. Es gibt auch andere Dinge, die ich in meinem Leben abgestellt habe und die mein Leben bestimmen. Da ist zum Beispiel eine Verletzung eines anderen Menschen, die du erlitten hast. Und diese Verletzung, die ist tief. Und sie bestimmt dein Leben. Und du hegst sie und pflegst sie. Und sie ist wie ein Dornstrauch im Leben. Immer wenn man gegenstößt, dann reißt es wieder alte Wunden auf. Und doch reißt du dieses Unkraut nicht raus. Du kannst dich nicht von ihm lösen. Oder da sind bittere, ständig negative Gedanken in meinem Leben, die irgendwie schon zum Inventar meines Lebens gehören. Dass ich schon gar nicht mehr weiß, dass es eigentlich Götzendienst ist, was ich da pflege. Und wenn man ständig von Dingen belastet ist, ständig beschwert ist über Situationen und Verhältnissen, kann das auch Müll sein, der sich im Tempel unseres Lebens angesammelt hat und den wir einfach einmal entsorgen müssen. Es kann also so viel Unrat in meinem Leben geben und dieser Unrat setzt meinem Leben so zu, dass ich Gottes Stimme nicht mehr höre und eigentlich auch gar nicht mehr mit ihm sprechen mag. Aller Gottesdienst meines Lebens ist wie abgewürgt. Hiskia löste sich bewusst von der Sünde seines Vaters. Er distanzierte sich von der Sünde seiner Väter. Hiskia schnitt die falschen Bindungen ab und durch. Und da ist eine Sache auch die wir gut prüfen müssen. Ob wir von unseren Vätern, das heißt von unseren Vorfahren her, noch in unguten, sündigen Bindungen, Beziehungen und Strukturen leben. Was kann das konkret sein? Es kann ein Problem mit Alkohol sein. Ein Problem, das sich über Generationen hinwegziehen kann. Der Vater hatte damit zu kämpfen, der Sohn lebt in Süchten und bei den Enkelkindern scheint sich auch manchmal schon dieser Weg anzubahnen. Und wenn man fragt, womit Sucht zu tun hat, dann steckt da hinter oft eine Form von Minderwert oder Unwertgefühl, das Menschen kompensieren müssen. Das wäre für mich so eine Linie, eine Bindung von Vätern, die man im Leben kappen oder abschneiden muss. Und Väter steht natürlich auch für Mütter. Ein anderes Beispiel sind Personen, die oft in einem sehr gesetzlich geprägten christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Und Gott wurde in der Kindererziehung dazu missbraucht, den Kindern zu sagen, pass nur auf, Gott sieht das genau. Gott sieht das genau, was du da tust, im Verborgenen. Pass auf, wenn du das tust. Gott ist traurig über dich und er wird dich dafür strafen. Und später können diese Personen häufig nichts von der Liebe Gottes in ihrem eigenen Leben erkennen und annehmen. Und Gott erleben sie als bedrohlich, als erschreckend. Und auch hier muss man sich von der Sünde der Väter und Mütter distanzieren, die das in deinem Leben getan haben. Wieder in anderen Fällen kann es so sein, dass da so ein Motto in der Familie, in deiner Familie herrschte, eine furchtsame, ständig besorgte Familienprägung. Auch die ist abzulegen. Sorgt euch um nichts, sondern werft eure Sorge auf ihn. So haben wir diesen Gottesdienst begonnen. Wieder andere Familien waren vom Geist des Nationalsozialismus oder des Atheismus geprägt. Auch das sind Prägungen, aus denen man sich in der Nachfolge Jesu bewusst befreien und lösen muss. Hiskia löste sich bewusst von der Sünde seines Vaters. Er entrümpelte den Tempel und damit beginnt geistliche Erneuerung. Mit dem Bekenntnis meiner Schuld, mit der Umkehr zu Gott und damit, dass die Vergebung Gottes im eigenen Leben in Anspruch genommen wird. Schaut mal, wenn ich zu einem Zahnarzt gehe und da eine braune Stelle ist, was macht er da? Da schmiert er auch nicht noch irgendwie ein bisschen Zeug drüber oder so. Wenn Nerv liegt, ist das sehr freilich, dann ist es sinnvoll, da etwas rüberzulegen. Aber wenn da eine braune Stelle ist, dann wird die ausgebohrt. Die schlechten Stellen werden befreit von dem Zahn. Oder der Zahn wird befreit von den schlechten Stellen, so rum. Und dann kommt eine Füllung rein und dann hält er wieder. Und das ist gut so. So soll es sein. Erneuerung beginnt damit, dass wir den Tempel Gottes, das ist unser Leben, entrümpeln. Vielleicht nehmt ihr euch in der nächsten Woche einmal eine stille Stunde, wo ihr Jesus mit einem alten Liederdichter kindlich darum bittet. Friedrich Philipp Hiller sagt es. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweihet. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. Das ist übrigens ein Adventslied. Sieh, dein König kommt zu dir. Wir haben vorhin von einem König gesprochen. Sieh, dein König Jesus kommt zu dir. Erneuerung heißt, der Tempel wird ausgemistet. Zweiter Gedanke, keine Angst, die nächsten beiden werden nicht mehr so lang. Erneuerung heißt, das Leben wird Gott geweiht. Vielleicht ist euch das aufgefallen, die Erneuerung in Juda beginnt damit, dass die Leviten und die Priester ihr Leben neu Gott weihten. Mit der Erneuerung der Frommen begann die Erneuerung des ganzen Volkes. In Vers 5 heißt es, ihr sollt damit anfangen, sagte Hiskia den Leviten und den Priestern, weiht euer Leben dem Herrn, erneuert euren Bund mit dem Herrn. Und wenn ich das so lese, dann bin ich davon überzeugt, dass die Erneuerung das geistliche Leben auch in unserem Land, in Deutschland, zusammenhängt mit der Erneuerung der Christen, der Kirchen, der Gemeinden in unserem Land. Und wir Christen sind heute so dermaßen mit uns selbst oft beschäftigt. In den Gemeinden drehen wir uns oft nur noch um uns selbst und Erneuerung des geistlichen Lebens muss bei uns selbst, bei uns in den Gemeinden, bei jedem Einzelnen und dann bei uns in den Gemeinden beginnen. Erneuerung heißt, dass wir neu für unser Leben fragen, Herr, was willst du, dass mit meinem Leben geschehen soll? Das ist die richtige Frage. Herr, was willst du, dass geschehen soll in meinem Leben? Diese Frage hat Hiskia seinem Gott immer wieder gestellt. Und wer von uns so ehrlich fragt, stellt damit sein Leben Gott neu zur Verfügung und weiht sein Leben Gott. Das Leben Gott weihen, das hört sich so ein bisschen nach altem Sprachjargon an, aber die Sache ist damals die gleiche wie heute. Eine Weihestunde ist eine Stunde, in der Menschen Gott fragen, Gott, was willst du von meinem Leben? Gott, was hast du mit mir vor? Gott, wozu willst du mich gebrauchen und wie? Und dort bricht sich die Erneuerung schon ihre Bahn. Und deshalb noch eine zweite Bitte in den nächsten Tagen, dass ihr Gott mal fragt, Herr, oder sagt, Herr, hier bin ich. Was möchtest du in der Zeit, die mir noch bleibt, mit mir machen? Was möchtest du von meinem Leben haben? Vielleicht macht ihr dann die Erfahrung, wenn ihr das so fragt, dass da zunächst einmal ein grenzenloses Durcheinander in euren Gedanken ist. Ich denke, das ist ein Anzeichen dafür, dass wir Nachholbedarf haben, unser Leben mit Gott zu ordnen. Aber ich mache euch Mut dazu. Erneuerung heißt, das Leben wird Gott geweiht. Mein letzter Gedanke, Erneuerung heißt, Loblieder werden angestimmt. Das ist das Dritte, was mir aufgefallen ist in diesem Text. Da war der Tempel wieder gereinigt und Jerusalem fand nach vielen Jahren wieder zu Gott und der erste Gottesdienst fand statt. Und das war kein trauriger Gottesdienst, sondern ein durch und durch fröhlicher. Als sie geopfert hatten, stimmten die Leviten die alten Loblieder des Königs Davids an. Da wurden Musikanten abbestellt, die mit den Instrumenten, die David hat bauen lassen, Musik machten. Und es heißt hier in unserem Text, sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an, Vers 30. Und später, als sie das Passafest wieder eingeführt hatten, da verlängerten sie das Passafest um weitere 7 Tage. Und der König selbst spendierte Fleisch und Wein, dass es ein Fest werden konnte, wo es für niemanden an etwas fehlte. 2 Wochen nichts als feiern und guter Dinge sein. Und dabei mit fröhlichem Herzen Gott loben, das nenne ich mal eine gute, rechte Erneuerung. Erneuerung, und das ist mir heute auch wichtig zu sagen, Erneuerung muss eine fröhliche Sache sein. Bei Hiskia, damals war es zumindest so, die waren fröhlich, weil sie ganz neu zu Gott gefunden hatten. Hiskia freute sich über alles, was Gott ihm und dem Volk wieder bereitet hatte. Vielleicht denken manche eher, boah, ja, so Erneuerung, Reinigung des Lebens, das sind richtig ernste Dinge, da darf man auch nicht lachen. Da muss man pausenlos Buße tun, mehr Hingabe, mehr Gebet, mehr Geisterlebnisse, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Einsatz für Jesus. Ich denke, daraus würde wieder so Stress im Glauben erwachsen. Heiligungsstress, heißt das, glaube ich, im Fachjargon. Aber ich glaube nicht, dass es damals bei Hiskia so gemeint war. Bei ihnen heißt Erneuerung, und das zieht sich durch den ganzen Hiskia-Bericht so durch, dass sie neue Freude an Gott gefunden haben und dass sie neu Gottes Liebe in seinem Leben begriffen haben. Immer wenn Paulus in seinen Briefen von Erneuerung redet, dann schreibt er: Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Epheser 3, Vers 19. Erneuerung heißt, ich entdecke Gottes Liebe als eine Liebe, die mich vorbehaltlos annimmt. Ich darf so sein, wie ich bin und muss nicht erst werden. Und ich muss auch nichts leisten. Und ich bin von ihm geliebt als Voraussetzung für meine Erneuerung. Alle großen Erneuerungsbewegungen in der Kirche haben hier ihren Ausgangspunkt, nämlich in der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden. Wo sie neu entdeckt wurde, wo sie neu zu schätzen gelernt wurde, da fand Erneuerung, da fand Reformation statt. Und so ist es mein größter Wunsch für uns alle, dass wir Erneuerung nicht als Pflicht, sondern als Chance, nicht als Last, sondern als neuen Aufbruch erleben. Ich habe eine App. Und wer Apps produzieren kann, dem sei das mal so gesagt. Vielleicht wäre das mal was. Ich habe eine App, die mir sagt, wann ich meine Medikamente nehmen muss. Ziemlich normal, könnte man sich ja auch als Termine einstellen, immer dann und dann, ne? Nimm bitte die. Aber diese App wird ständig erweitert. Und diese App, weil ich mehrere Medikamente nehmen muss, hat jetzt eine Funktion, die mir anzeigt, ob diese Medikamente miteinander verträglich sind. Und es wäre doch schön, wenn wir so eine App hätten oder so ein inneres, ich will es nicht Gewissen nennen, so ein vom Heiligen Geist geführtes Bemerken, da ist etwas in unserem Leben unverträglich. Die beiden Sachen passen nicht zusammen. Da muss man nochmal mit seinem König sprechen, ob das eine noch drinne bleiben soll. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da im Gespräch mit Jesus bleiben. Was ist gut? Was hilft mir? Und was muss auch verbannt werden? Was muss raus? Erneuerung des geistlichen Lebens heißt nicht, wieder einmal etwas frömmer zu leben, sich einen neuen Anstrich längst vermoderter alter Tapeten zu geben. Erneuerung ist tatsächlich eine Wurzelbehandlung unseres Glaubens, die Wurzel, die Quelle, der Ausgangspunkt. In uns drinnen müssen die Dinge heil werden und damit dann finden sie auch die richtigen Bahnen. Erneuerung heißt das, was der Prophet Jesaja im 43. Kapitel seines Buches schreibt. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. So oft sind wir für Gottes Wirken blockiert, weil wir uns an vergangenen Dingen festhalten. Habt doch den Mut, einen Schlussstrich unter Vergangenes zu ziehen. Für keinen ist es zu spät, um Erneuerung zu erfahren. Keine Situation ist zu verfahren, als dass sich nicht auch da ein Neubeginn finden könnte. Gott möchte in unserem Leben Neues wachsen lassen. Jetzt wächst es auf. Gott macht Wege in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Haben wir Augen dafür? Und lassen wir uns darauf ein. Lass du dich darauf ein. Und anfangen wollen wir damit, indem wir den Text des folgenden Liedes bewusst singen und uns darauf einlassen. Groß ist der Herr. Es endete mit einem Lob Gottes im Tempel. Groß ist der Herr, ihm gebührt unser Lob. In Herrlichkeit ragt seine Stadt empor zur Freude aller Welt. Groß ist der Herr und in ihm haben wir den Sieg. Er hat uns aus Feindeshand befreit. Wir beugen unsere Knie. Amen.